willst dein Pferd besser verstehen, fundierte Entscheidungen treffen können und neue Impulse bekommen? Dann bist du hier richtig. Wir begleiten dich mit Fachwissen und Erfahrung. Willkommen im Podcast von Kompetenz Zirkel Pferd. Los geht's! Man soll bekanntlich Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Die Versuchung ist nämlich groß, da diese Obstsorten sich sehr ähnlich sind. Mit dem Mensch und dem Pferd ist es oft genauso. Als Säugetiere haben wir wirklich viel gemein, aber sind in vielen Aspekten auch sehr verschieden. Über einen großen und wichtigen Unterschied wollen wir heute sprechen, den Magen. Das heißt über den Magen und seine typischen Erkrankungen beim Pferd. Mein Gast ist jemand, der sich wirklich gut auskennt, Dr. Veronika Klein. Sie ist Fachtierärztin für Pferde, Chiropraktikerin und Physiotherapeutin für Pferde, kennt sich mit Akupunktur aus und ist Trainer C Leistungssportreiten. Sie selber ist auch Reiterin und in der Dressur, Springen und der Vielseitigkeit unterwegs. Und seit 2018 vermittelt sie ihr Wissen online über die Plattform Kernkompetenz Pferd. Wahnsinn. Hallo liebe Veronika, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Um mal kurz aufzuzählen, was ich in meinem langen Leben so getan habe mit Pferden.
Ich weiß, ich habe das ganz oft, wenn ich die Gäste vorstelle, dass sie dann selber nochmal denken, krass, das habe ich alles schon gemacht. Ja, toll. Also ich freue mich, dass wir hier einen wirklich kompetenten Fachtierarzt für Pferde als Gästin haben und wollen über ein Thema sprechen, was wirklich viele Menschen betrifft, weil ihre Pferde darunter leiden, nämlich Erkrankungen im Magen, der Magenschleimhaut. Und genau, da wollen wir mal anfangen mit so Zahlen, die eigentlich recht erschreckend sind. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch gesagt, je weniger pferdegerecht die Haltung, der Umgang und das Training, umso höher schnellen die Prozentzahlen. Aber sag doch mal, wie ist das mit der Betroffenheitsrate von Pferden?
Es ist natürlich, das sind Zahlen, die wir aus Studien haben. Und natürlich müssen wir ein bisschen darauf achten, welche Pferdepopulation, welche Rasse quasi untersucht worden ist. Aber Worst-Case-Szenario sind natürlich die, das heißt natürlich, aber in den Studien sind das die Vollblüter, die im Rennsport laufen und die kommen von der Weide, komplett untrainiert. Dort sind sie untersucht worden, dann sind sie aufgestallt worden und trainiert worden. Und dann haben wir Zahlen, dass 80-100% betroffen sind von Magengeschwüren oder Magenveränderungen. Kommen wir sicherlich auch gleich noch dazu. Aber wir haben natürlich auch Zahlen aus dem Springsport, aus dem Dressursport. Und da haben wir so 17-60% der Betroffenen, je nach Studienlage. Und dann haben wir noch eine ganz geringere Zahl, wenn wir Freizeitpferde angucken, die eben überhaupt nicht transportiert werden, wo wir aber auch keinen Herdenwechsel haben, die halt in ihrer heilen Welt dahinter stehen, die Haltung halt auch stimmt, da finden wir dann nur so 11%. Aber auch hier nochmal kurz zu überlegen, es ist natürlich auch so, wie viel Freizeitpferde untersuchen wir, in welchen Haltungen. Also da ist es natürlich sehr, sehr abhängig, wo Geld hinfließt, welche Studien gemacht werden, welche Pferde untersucht werden. Aber klar ist, auch bei den Trabern zum Beispiel, da haben wir sie untrainiert, sind sie da teilweise schon mit 44% dabei und trainiert haben wir dann 87%. Also es ist natürlich schon korreliert, was wir mit ihnen machen, ob die Zahlen höher oder niedriger sind. Und dann darf man noch differenzieren, es gibt ja Magengeschwüre im vorderen Bereich und im hinteren Bereich des Magens. Und das sind halt ganz unterschiedliche Krankheitsbilder. In der Entstehung vor allen Dingen. Und wenn wir die im hinteren Bereich angucken, dann sind die Zahlen auch einfach nochmal anders, als wenn wir sie im vorderen Teil angucken, weil die Pathogenese halt her unterschiedlich ist. Aber unterm Strich können wir festhalten, es sind viele.
Ja, okay. Und das hilft ja, so ein Thema zu verstehen, wenn man mal so ein bisschen an der Basic Aufklärungsarbeit macht. Und ich habe ja das vorhin mit den Äpfeln und den Birnen schon gesagt. Erklär doch mal bitte, wie der Magen beim Pferd funktioniert und warum wir uns also da den Perspektivenwechsel auch vollziehen müssen, weil unser Magen ja wirklich ganz anders funktioniert.
Genau, also per se sind wir natürlich erstmal Allesfresser, was beim Pferd nicht der Fall ist. Dann fängt es schon im Maul, im Mund ja an, weil wir natürlich sehr viel Amylase haben. Das heißt, wir verdauen Kohlenhydrate ganz anders. Das Pferd ist ja ein Faserverdauer. Das heißt, er macht mehr Fermentation mit Mikroorganismen, wo einfach andere Stoffe entstehen. Das heißt, da haben wir im Magen zum Beispiel schon den Unterschied, dass wenn dort durch die Mikroorganismen bestimmte Kohlenhydrate verstoffwechselt werden, dass eben Säuren entstehen, die bei uns nicht entstehen würden. Das ist nochmal Punkt eins. Dann haben wir natürlich Dauerfresser, Dauerfuttersucher, so wird es ja heutzutage genannt. Der Dauerfresser ist ja eigentlich auch schon veraltet, sondern das ist ein Dauerfuttersucher. Aber natürlich ist der Magen sehr klein. Wir haben ein geringes Fassungsvermögen. Das heißt, das Pferd ist schon darauf ausgelegt, eher kontinuierlich, jetzt nicht 24/7. Das ist auch nicht nötig, wie es manchmal dargestellt wird. Aber natürlich sehr kontinuierlich an die Futteraufnahme angepasst. Dann ist es natürlich so, dass die normalerweise sehr strukturreich gefüttert werden im Magen. Das heißt, oder das Pferd strukturreich. Und das Krippenfutter, wenn wir jetzt den Magen angucken, sollten nie über einen halben Kilo Krippenfutter pro 100 Kilogramm Körpergewicht sein. Wenn wir überhaupt die kritische Frage gestellt haben, ob Krippenfutter überhaupt nötig ist. Aber wenn wir jetzt mal anatomisch den Magen noch angucken, dann haben wir einen drüsenlosen Teil, wo wir kutane Schleimhaut haben. Das ist der vordere Teil. Dann haben wir quasi den Mago plicatus, das ist so der Grenz, also der Grenzlinie. Und dann kommt ein drüsenhaltiger Teil, wo wir einfach dann durch die Drüsen Säuren produzieren. Das heißt, hier haben wir einen niedrigen pH-Wert, den wir da tatsächlich auch brauchen erstmal. Weil natürlich dieser niedrige pH-Wert einmal die Funktion hat, dass wenn Bakterien oder andere Mikroorganismen in den Magen kommen, dann desinfiziert es schon den Futterbrei, damit es nach hinten halt nicht zu Verdauungsproblemen kommt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei haben wir den Start der Eiweißverdauung im Magen. Das heißt, dort wird ein Enzym aktiviert durch diesen niedrigen pH-Wert. Dadurch werden die Eiweiße aufgeschlüsselt, sodass eine Verdauung überhaupt möglich ist und dann die Resorption im Dünndarm. Passiert das nicht, weil natürlich der pH-Wert angehoben wird, also bei verschiedenen therapeutischen Maßnahmen auch, oder weil man langfristig prophylaktisch arbeiten möchte, dann ist diese Eiweißverdauung gestört. Eiweiße kommen hinten im Darm an, wo sie eigentlich nicht hingehören und führen dann da auch zu Verdauungsproblemen, Kotwasser, Blähungen und so weiter. Das heißt, es ist nicht per se schlecht, dass es sauer im Magen ist, sondern das ist von der Natur ja auch so gewollt. Wenn aber da zu viel von diesen Säuren entsteht und das dann gerade im Stressbereich hoch an den drüsenlosen Teil kommt, dann bekommt diese Schleimhaut natürlich Entzündungen und das ist abhängig von der Zeit und der Dosierung, die quasi dort auf der kutanen, drüsenlosen Schleimhaut Kontakt hat. Das ist die eine Seite. Dann gibt es ja aber auch noch die Magengeschwüre im hinteren Teil und die sind ja per se an saures Milieu gewöhnt. Und da wissen wir nicht so genau, warum es entsteht, was dann wieder Prognose schlechter macht, Therapie schwieriger macht. Und da ist es dann ganz wichtig zu wissen, ist es vorne oder ist es hinten, weil dann haben wir unterschiedliche Auslöser, unterschiedliche Herangehensweisen, weil eben die Pathogenese etwas unterschiedlich ist, weil die einen nicht mit Säure gut zurechtkommen und die anderen aber ja in Säure zu Hause sind und da eben die Therapie dann anders eingestellt werden muss.
Genau, und ein wesentlicher Unterschied ist ja auch, dass der Mensch die Magensäure bildet, wenn er Essen aufnimmt und das Pferd dauerhaft, du hast das schon gesagt, als Dauerfresser oder Dauerfuttersucher. Und der Speichel spielt ja da eine ganz wichtige Rolle und Speichel wird halt anders produziert bei Krippen oder Kraftfutter als bei der Aufnahme von Raufutter. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, wie wichtig das für das Pferd ist, da diese Kauschläge auch zu produzieren.
Genau, also man sagt grundsätzlich so 90 Milliliter Speichel pro Minute, ne, mechanisch bei jedem Kauanschlag. Das ist eine grobe Daumenregel. Das heißt, wenn wir jetzt 1 Kilogramm Kraftfutter haben, dann braucht das Pferd in den Versuchen 10 Minuten dafür, um das zu fressen, hat dann rund 700 Kauanschläge und produziert 900 Milliliter Speichel. Wenn wir jetzt aber 1 Kilo Heu im Vergleich füttern, dann braucht das Pferd 40 Minuten. Das sind jetzt Durchschnittswerte, aber 40 Minuten. Und dann haben wir so um die 2800 Kauanschläge und dann produzieren wir halt 3,5 Liter Speichel. Das heißt, die Zahlen liegen natürlich schon krass auseinander, wenn wir jetzt Kraftfutter alleine angucken zu Heu. Deswegen sollte ja grundsätzlich es so sein, dass Heu erst gefüttert wird und dann Kraftfutter. damit wir das ausgleichen. Aber die Unterschiede sind sehr groß, ja.
Okay. Ich bin ja Pferdeverhaltenstherapeutin und werde gerufen, wenn die Pferde sich komisch verhalten. Also nicht so, wie der Mensch das erwartet oder sich wünscht. Und für mich ist das immer wirklich die erste Herausforderung zu identifizieren, ist es wirklich ein Verhalten, was korrigiert wird oder hat das Pferd Schmerzen, Unwohlsein an irgendeiner Stelle? Und da kommen wir jetzt zu den hohen Zahlen, die wir am Anfang schon besprochen haben. Erklär doch mal bitte, welche die ganz offensichtlichen Anzeichen für Magenprobleme, Magengeschwüre, Magenschleimhautveränderungen sind und welche die eher nicht so offensichtlichen Symptome sind. Worauf müssen wir achten?
Also ich würde tatsächlich sagen, es gibt keine eindeutigen und auch keine offensichtlichen für Magengeschwüre, weil sie halt so random sind und sie können für alles andere stehen. Also das kann ja von Zähneknirschen, Gähnen, Aufstoßen, dass sie das Kraftfutter schlechter essen als das Heu, Durchfall, Kotwasser, wiederkehrende Koliken, Gewichtsverlust, stumpfes Haarkleid, Verhaltensveränderungen. Nicht wahr? Wie Sattelzwang, Aggressionen, Apathie. Es kann aber auch Metalllecken, weniger Wasseraufnahme sein, vermehrtes Speicheln. Also es kann alles und nichts sein und nicht jedes Pferd hat das Fachbuch gelesen. Das darf man auch nicht vergessen. Also jedes ist ja alles ein Individuum und die reagieren auf Schmerzen vielleicht ein bisschen anders. Und der eine flippt aus und der andere geht in sich gekehrt und zeigt vielleicht nur Kotwasser, was ganz selten mit Magen in Verbindung gebracht wird, obwohl das relativ häufig ist. Aber es gibt nicht das eine Symptom, was ich von außen sehen kann, was mir beweist, dass ich ein Magengeschwür innen drin habe. Das gibt's halt leider nicht, sondern es ist eher passt der Vorbericht, ne? Sei es jetzt Stressfaktoren, Haltung, Absetzen bei Fohlen und so weiter. Also passt das, was um das Pferd passiert, die Geschichte, zu den Symptomen, zu der Diagnostik, die ich als Tierarzt durchführe. Und das gemeinsam, also alle die drei Sachen, Klinik, Vorbericht und Gastroskopie dann am Ende, das würde dann quasi die Diagnose liefern. Aber das wünschen sich immer alle. Wir drücken einen Knopf und das Pferd macht das. Und dann wissen wir, da ist auf jeden Fall Magengeschwür dahinter. Und ich sage auch mal, jeder hat das Recht auf zwei Probleme. Wenn wir jetzt über ne, Druckempfindlichkeiten beim Sattelzwang sprechen, dann darf das Pferd einen Sattel haben und einen unpassenden Sattelgurt und Magengeschwüre. Also da darf man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist eher eine Verdachtsdiagnose, die ich stelle, wenn ich auch viel anderes ausgeschlossen habe. Oder weil es so offensichtlich in der Geschichte des Pferdes ist, dass wir das begleiten können. Und die Frage ist ja dann ist das ja der Magen das Symptom, aber ja nicht das Problem. Und es gibt auch da natürlich, wenn wir noch tief reingucken wollen, gibt es natürlich auch sekundäre Magen-Darm-Störungen, die jetzt gar nichts mit Stress oder Haltung oder sonst irgendwas zu tun haben, sondern wir haben eine Störung im Magen-Darm-Trakt, die sekundär deswegen den Magen belastet. Und dann ist das Problem gar nicht mal das Management, sondern eine ganz andere Erkrankung in einem ganz anderen Organsystem vielleicht sogar. Und das ist nur sekundär on top noch entstanden. Von daher, das ist das Leben, das ist ein dynamisches Geschehen und wir hätten es natürlich gerne, das Pferd gähnt und wir sagen, oh, der hat auf jeden Fall Magen. So läuft es leider nicht in der Realität.
Okay, also ich merke, das wird jetzt nicht einfacher, je tiefer wir einsteigen, sondern eher schwieriger. Aber das alte Thema, wir wollen nicht an den Symptomen rumdoktern und uns da aufhalten, sondern eigentlich direkt zu den Ursachen kommen. Weil nur wenn wir an den Ursachen was machen und die abstellen und die Situation für das Pferd halt so verändern, dass die Symptome dann auch nicht mehr wiederkommen müssen. Welche Ursachen sind es denn? Also
Da kommt es natürlich
Klassiker.
jetzt drauf an, sind wir vorne in der Problematik? Also sind es primäre Magengeschwüre im vorderen Bereich? Dann ist es alles, was wir so klassisch kennen, ne? Stress vermeiden, wie sieht die Haltung aus, Zugang zu Wasser dauerhaft, läuft das Radio ständig in der Stallgasse, wie ist das Schlafverhalten, wie sieht das Training aus? Also alles, was um das Management herum geht. Das ist so klassisch, wenn wir über die vorderen Magengeschwüre primär sprechen. Wenn wir die sekundären haben, müssten wir natürlich im Magen-Darm-Trakt suchen. nach der Ursache. Und wenn wir die im hinteren Teil haben, und deswegen ist die Diagnostik auch häufig wichtig, wenn wir nicht vorankommen in der Therapie oder in der Umstellung, weil da wissen wir es ja nicht. Also man sieht, dass zum Beispiel die Magengeschwüre im hinteren Bereich sich überhaupt nicht gut beeinflussen lassen durch eine Fütterungsumstellung, was bei denen im vorderen Bereich mega gut funktioniert. Also da passt sich das Futtermanagement an, die werden pferdegerechter gefüttert. Heu, ne, zuerst, dann Kraftfutter, Kraftfutter, wenig Stärke, damit es eben nicht zur Fermentation kommt, und zur Milchsäurebildung zum Beispiel. Dann gehen die im vorderen Bereich weg, die im hinteren Bereich halt nicht. Und da ist deswegen die Prognose auch schlechter. Von daher ist selbst da für mich die Grundlage, dass wir wissen, wo ist es im, also auch der Magen, der Grundlage, haben wir eine korrekte Diagnostik gestellt. Natürlich ist es immer von Vorteil, das Management umzustellen, wenn da Dinge nicht pferdegerecht sind. Wie, ich habe ja dieses, die Pyramide des Handelns quasi ja mal für mich aufgesetzt, dass du unten die Haltung hast, weil das Pferd da halt 24/7, 365 Tage im Jahr lebt. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Pferde, die in der Stadt wohnen oder in Stadtnähe wohnen, mehr Probleme haben als Pferde, die auf dem Land wohnen, was den Magen angeht. Lichtverschmutzung, Geräuschkulisse und so weiter. Also die Haltung ist natürlich, da haben wir sowohl die Box ohne Fenster wie jetzt eine Offenstallhaltung, wo die Herdenzusammenstellung nicht gut ist oder dauernd Wechsel. Also das ist jetzt nicht, da muss man wirklich ganz individuell reingucken. Futter, klar, 16, 18 Stunden am Tag. Und dann das Training, das macht man auch täglich. Da kann man natürlich sehr viel optimieren. Und das lohnt sich immer, egal ob jetzt der Magen, wo er gerade steht, sage ich jetzt mal.
Ja, ich habe mit einer Ärztin eine Folge zum Thema Koppen aufgenommen und da haben wir auch ganz viele Dinge besprochen, die das verhindern können oder mildern können. Und da kommen wir wieder immer zu den Basics, ne? Also wie Pferde leben müssen. Und das gilt nicht nur für Koppers, sondern es gilt halt für jedes
Genau,
Pferd.
für alle dann, ja.
Ne, die einen reagieren halt mit solchen Krankheiten oder solchen Verhaltensauffälligkeiten und die anderen vielleicht nicht oder noch nicht. Aber wir wollen ja eigentlich alle, dass es gar nicht erst zu irgendwelchen schlimmen Sachen kommt. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen der Magenschleimhautveränderung oder Erkrankung, von der oft gesprochen wird, und den Magengeschwüren? Ist das das Gleiche?
Meistens wird alles in einen Topf geworfen, aber natürlich gibt es Abstufungen. Also man kann eine Magenschleimhautreizung haben, also dann ist die leicht gerötet, ne, dadurch stärker durchblutet und das, wie vielleicht, wie man sich das vorstellt, wenn man das selber im Mund hat, dass man da so eine rote Stelle hat, die aber nicht offen ist, sondern wir haben einfach eine Rötung auf der Schleimhaut. Das heißt, wir haben da eine Entzündung, eine leichte Reizung. Na, wenn das Pferd jetzt einmal transportiert worden ist, zum Beispiel, das kennt es gar nicht, schlecht vorbereitet darauf. Aber dann kommt es wieder in eine gute Haltung zurück, wird entsprechend gut gefüttert, hat sonst keinen Stress, und dann ist das auch wieder weg. Also das braucht auch nicht behandelt werden. Also jeder von uns, Stress wird per se ja nicht immer vermieden und das ist auch überhaupt nicht Sinn und Zweck des Lebens, weder für Pferd noch für Mensch. Wir wollen uns ja auch irgendwie fördern und fordern, weil auch das uns natürlich körperlich und mental weiterbringt. Aber da gibt es halt mal eine Abstufung, dann haben wir halt mal eine Magenschleimhautreizung und dann als Mensch würde man vielleicht mal dann gefühlt so ein bisschen aufstoßen, aber am nächsten Tag bin ich auch wieder fein. Und dann gibt es natürlich das andere Ende der Fahnenstange, das sind dann die blutigen Magengeschwüre, das sind schon richtige Krater, wo einfach die Schleimhaut per se kaputt ist und man sich das wie so Löcher vorstellen muss in der Magenschleimhaut, wo die auch dauerhaft raus bluten können, auch geringgradig, dann sehe ich manchmal auch im Blut eine Blutarmut, weil das Pferd ja dauernd ein bisschen blutet. Und das Worst-Case-Szenario wäre, dass wir sogar einen Durchbruch hätten, aber das ist jetzt, also. Ich habe es per se nie erlebt, dass es deswegen durchbricht. Aber das wäre theoretisch auch möglich, sieht man aber ganz selten. Dann sind die Pferde am Koliken und dann in der OP, wenn die danach in die Patho gehen, wo sie aufgeschnitten wird, findet man, da habe ich es ein paar Mal gesehen, in der Magenschleimhaut wirklich ein kleines Loch. Also das darf man sich jetzt nicht vorstellen, wie irgendwie so eine faustgroße, dass da das Futter raus, aber das ist so ein Mini-Riss, wo sich dann eben das Geschwür durch gearbeitet hat und dann ist wirklich die Magenschleimhaut durchbrochen. Und wenn Futter in das Abdomen reinläuft, das verursacht natürlich immense Probleme, Entzündungen im ganzen Körper und Verklebungen später. Das überleben sie meistens nicht mehr. Das wäre dann schon eher die Faustprognose. Aber das ist das andere Ende der Fahnenstange. Und dazwischen rangiert dann halt alles zwischen kleinen Einkerbungen, kleinen Löchern, Entzündungen. Und da gibt es dann mehrere Abstufungen.
Mein Hund meldet sich. Wenn ich jetzt ein schon recht aufgeklärter Pferdebesitzer bin und mir ist auch klar, welche Ursachen dazu führen könnten, dass mein Pferd empfindlich wird, dass die Magenschleimhaut gereizt ist und ich auf jeden Fall auch ein Geschwür vermeiden will. Und ich weiß, es kommt jetzt so eine Situation, also ein Transport, ein Stallwechsel. Macht es denn Sinn, Magenschutz zu geben, prophylaktisch?
Kommt wieder ein bisschen aufs Pferd an, weil manche sind halt coole Typen, also charakterlich natürlich einfach anders aufgestellt als nervöse Hemdchen. Also jeder Pferdetyp, wenn man jetzt in die TCM schauen möchte, ne, der Nierentyp wäre ja sehr der ängstliche Typ. Und selbst wenn man jetzt nicht nach TCM arbeitet, ist einem klar, dass es ängstlichere Pferde gibt und mutigere Pferde gibt. Das ist weder gut noch schlecht aus meiner Sicht, aber wir haben es mit unterschiedlichen Charakteren zu tun. Das würde ich natürlich mit in den Topf reinschmeißen, ob ich das für sinnvoll erachte. Und dann auch, kann ich das Pferd darauf vorbereiten? Also nochmal, ich bin nicht dafür, dass wir Stress ausschalten im Leben der Pferde, sondern was braucht das Pferd, um damit gut zurechtzukommen oder das gut zu meistern? Weil natürlich auch ein Pferd, wenn es merkt, es hat eine Situation gemeistert, daraus wieder selbstbewusster herausgeht. Das heißt, es wäre schon ein Unterschied. Aber ich habe ja mit Jasmin da mal einen langen Podcast auch gemacht. Die ist halt nach Saudi-Arabien mit den Pferden gezogen. Die sind halt geflogen. Da macht es natürlich Sinn, dass wir da ein bisschen systematischer vorgehen. Sei es, wenn wir das Verhalten angucken, auch einfach das Trainieren mit den Pferden. Also was brauchen sie im Training, um darauf mental gut vorbereitet zu sein. Aber ich kann natürlich auch einen Magenschutz nutzen. Sei es Leinsamen und Haferflocken als Magenschutz, ne, wenn es kürzere Sachen sind, weil das bleibt ja alles nicht so lange im Magen drin. Das darf man halt immer noch mal beachten, weil die werden zwischen 1 und 5 Stunden ja wieder weiter transportiert, was man so in den Magen reingibt. Aber da kann es schon Sinn machen, dass wir das begleiten, dass wir es am Tag vorher geben, am Tag geben und am Tag danach geben. Das heißt, wir haben so eine Metaphylaxe, würde ich es mal nennen, über 3 Tage, über das Event. Es wurde ja auch Omeprazol zugelassen im Turnierbereich, damit man die da begleiten kann, die Pferde. Ob das dauerhaft sicher ist, möchte ich sehr kritisch sehen, weil nochmal, der pH, der saure im Magen hat eine Funktion. Der Körper hat sich da was bei gedacht. Das ist also, ne, der Körper ist turbointelligent. Wir wollen das ja nicht auf Dauer ändern. Aber es kann absolut Sinn machen, in einigen Situationen mit Magenschutz zu arbeiten, ja.
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich habe auch schon von Leuten gehört, die Omeprazol mal auch so als in Eigenmedikation gefüttert haben, gegeben haben. Und da komme ich jetzt zu der nächsten Frage. Also man muss ja immer abwägen, der Nutzen und das Risiko oder die Nebenwirkung. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass mein Pferd erkrankt ist und ich mich für eine Gastroskopie entscheide, hat das ja Konsequenzen. Also das Pferd muss da wie viele Stunden, 12 Stunden vorher nüchtern sein. Und einer, der natürlich schon Magengeschwüre hat und dann kein Säurepuffer über den Speichel, über das Kauen empfängt im Magen. Wie schlimm ist das für die Pferde und wie kann ich das entscheiden oder entscheidet das der Tierarzt für mich?
Ich würde das mit dem Tierarzt natürlich besprechen vor Ort, weil es natürlich auch hier wieder abhängt von der Konstellation, vor der wir stehen. Aber ich möchte zu bedenken geben, wir gastroskopieren sehr viele Pferde und es gibt ja ganz viele, wo wir reingucken, die keine Magengeschwüre haben. Also Fakt ist ja, nicht jedes Pferd, was 12 Stunden nüchtern steht, bekommt ein Magengeschwür.
Nee.
Also da darf man, ne, das ist immer so was, was da so lapidar gesagt wird. Dann stehen die nüchtern, dann haben die ja gleich Magen. Das ist ja nicht der Fall.
Ich meine
Sonst
nur
hätten ja
eins,
alle,
wenn
wo wir
eins schon
reingucken.
Magengeschwüre hat, dann 12 Stunden.
Aber dann hat es das ja schon sehr, sehr lange. Und jetzt ist die Frage, ist der Nutzen nicht so viel größer, zu wissen, dass das wirklich die Ursache ist? Plus zu wissen, es ist vorne und es hat halt Managementursachen oder es ist hinten und dann muss ich nochmal zu den Medikamenten nochmal andere Medikamente geben und vor allen Dingen dann auch im Verlauf zu sagen, Schlägt meine Therapie an, ja oder nein? Und wenn nein, guckt man noch mal rein und man kann halt immer wieder nachjustieren. Wenn ich nicht weiß, gebe ich vielleicht ja auch unfassbar viel Geld für Zeug aus, was vollkommen fehl am Platze ist. Und noch was, es wird dann ja irgendwas ins Pferd reingefüttert, weil es wird vermutet, das Pferd hat Magen, was dazu führt, dass die meisten Leute Zusatzfutter kaufen und es dann dazu füttern. Und ich bin ja ein sehr großer Fan von Clean Eating, weil alles, was du ins Pferd reintust, muss ja verdaut, verarbeitet und wieder ausgeschieden werden. Das heißt, macht das dann überhaupt Sinn, den Organismus noch mehr zu belasten, egal ob das Kräuter oder was auch immer sind? Es ist ein Eingriff in die Verdauung und die scheint ja irgendwie ein Problem zu haben, wenn ich diesen Verdacht habe. Von daher, wenn das Pferd schon lange ein Magengeschwür oder eine Magenproblematik hat, aus meiner Sicht ist der Nutzen dann schon größer, wenn ich mit meinen sowieso schon Haltungsumstellungen, Trainingsanpassungen und so, das mache ich natürlich, wenn ich einen Verdacht habe, dass mein Pferd einfach magenempfindlich ist. Aber wenn ich nicht zu Rande komme und die Problematik verschwindet nicht, dann habe ich ja ein Pferd, was wochenlang, vielleicht monatelang schon Magen hatte. Dann ist diese Gastroskopie auch noch überstehen, weil es hatte ja vorher schon wahrscheinlich 3 Monate Schmerzen und Problematik. Aber dann weiß ich, wo die Wurzel des Problems ist und kann dann danach ja sofort gezielt eingreifen. Und dann ist natürlich ein Omeprazol sehr, sehr, ne, sehr wirksam als Initialtherapie, weil es den Pferden dann ja auch schnell viel besser geht. Und wenn es die im hinteren Bereich sind, kann ich ja auch da passend nochmal Medikamente dazu ergänzen. Weiß aber schon, dass die Prognose schwieriger ist und die Fütterung nicht so einen großen Ausschlag hat. Das nimmt auch oft Druck vom Besitzer, weil die macht vielleicht schon alles richtig und die Pathogenese ist halt unbekannt und wir wissen es halt nicht. Und die sind total verzweifelt und frustriert, weil sie alles gemacht haben und die Leute kriegen mental, psychisch Probleme, weil sie so fertig sind, weil es nicht fruchtet, was sie tun. Und dann festzustellen, es liegt ja gar nicht an mir, sondern es sind die im hinteren Bereich oder noch weiter im Dünndarm vielleicht auch. Das macht was mit der Psyche der Menschen und der Blickweise dieser Krankheitssituation und bringt dann auch ganz viel Verständnis rein. Das heißt, auf vielen Ebenen, Kosten, Nutzen, Patient, ne, Sitzer, das darf jedes Mal neu abgewägt werden. Muss das sein, dass wir da reingucken? Weil wenn ich weiß, Jungpferd gerade transportiert, neu integriert worden, zeigt XY, dann stelle ich die Fütterung um, nehme den Stress raus, gebe einen Magenschutz und dann schaue ich, wie sich das Pferd verhält und es ist danach wieder fein. Dann hatte ich initial einen einmaligen Stressor, den ich genau benennen kann und danach habe ich die Symptomatik aber nicht mehr. Muss ich da reingucken? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich aber natürlich schon mega viel ausprobiert habe, sämtliche Futtermittel in dieses Pferd geschüttet habe und die Problematik bleibt bestehen, dann macht es schon mal Sinn, da reinzugucken. Und dann sehe ich auch nicht das Problem, dass das Pferd dann noch mal 12 Stunden, also danach wird es auf jeden Fall besser, weil dann wissen wir es ja. Und dann wird es das auch noch schaffen, weil das hatte ja schon ewig lang Probleme. Also da, ich verstehe den Gedankengang, dass sich da viele schwer mit tun. Gleichzeitig immer bedenken, das ist eine kleine Zeit im Leben des Pferdes. Und die ertragen so viel. So viel Schlimmeres auch, dass die Gastro doch sehr gut verträglich ist unterm Strich.
Ja, und es ist ja letztendlich auch das verlässlichste Untersuchungs Tool, um Klarheit zu bekommen, ne? Noch
Genau,
nicht
und
so
das ist
richtig, wo es
ja sicher.
herkommt, aber dass es da ist, ne?
Genau, ja, und auch wenn es ja vorne ist, weiß ich schon eher, wo es herkommt, als wenn es
Ja,
hinten herkommt.
okay, das hast du
Also,
gesagt.
ne?
In dem Zusammenhang, wie ist das mit den Zaubersäften, die jetzt hier so aus dem Nichts herausploppen? Also wenn mein Pferd Atemwegsprobleme hat, gibt es einen Zaubersaft. Wenn mein Pferd Sehnenschäden hat, gibt es einen Zaubersaft. Bei Magenproblemen gibt es schon lange einen Zaubersaft. Wenn der Muskeln sich nicht aufbaut, habe ich auch einen Zaubersaft. Wie gefährlich sind die Zaubersäfte?
Ja, da stehe ich. Also Marketingethik hat ziemlich gelitten in den letzten, würde ich sagen, 2, 3 Jahren, wo wir wirtschaftlich, ne, auf vielen Ebenen ja Umbrüche haben, um es mal so auszudrücken. Sind die Marketingtechniken schon hardcore geworden aus meiner Sicht? Da wird viel versprochen, was natürlich im Heilversprech, also gibt es ja ein Verbot, das darf man ja auch eigentlich alles nicht. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Dann nochmal als zweiten Gedanken, alles, was du reinschüttest, muss durch dieses Pferd durch. Also finde ich, darf man auch noch bedenken. Drittens, es kostet Geld und du weißt überhaupt nicht, ob es denn jetzt nun funktioniert. Auch da, es ist natürlich viel einfacher, jetzt 40 Euro auf den Tisch zu legen und so einen Saft zu kaufen und dem Pferd zu geben und zu hoffen, dass es besser wird. Und das mag auch bei dem einen oder anderen funktionieren, weil sonst würden sie sich wahrscheinlich nicht so gut halten. Meine Wahl wäre es nicht. Und natürlich, wenn wir jetzt über wissenschaftliche Grundlagen sprechen, also was hat denn überhaupt einen Effekt? Also können wir das nachweisen? Und natürlich, ich mache ja selber, wie du auch gesagt hast, Akupunktur, können wir das Pferd auf anderen Ebenen ja auch unterstützen. Das ist gar keine Frage. Und es gibt Futterzusätze, die nachweislich ja auch wirklich den Magen unterstützen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, alle pflanzlichen Phytotherapeutika wären Schwachsinn. Also das, dann wäre man wie auf der anderen Seite der Linie und das ist natürlich auch nicht korrekt. Ich würde einfach nur das gezielt einsetzen wollen und dann bin ich auch der Fan, medikamentell initial einsteigen, also das Pferd therapieren. Und dann gleichzeitig aber mit Phytotherapeutika und anderen, ne, die Rotalge zum Beispiel, die es ja auch inzwischen gibt, dass man da parallel mit einsteigt, weil man ja gerade weiß, dass wenn man das Omeprazol absetzt, haben wir diesen Rebound-Magen, ne, das also den Rebound im Magen, dass die Salzsäure einmal hochschießt und dann erst wieder sich einpendelt, so nach 24 bis 48 Stunden. Und das heißt, ich würde dann schon so ein Abpuffersystem haben wollen, wenn ich die Medikamente absetze, also rausschleiche sozusagen, würde ich gleichzeitig aber schon Futterzusätze, Unterstützung für den Magen mit reinnehmen. Aber nochmal gezielt, am besten in Absprache mit den Therapeuten. Es muss von mir aus auch kein Tierarzt sein. Natürlich, wenn wir da Diagnostik machen, ist es schön, wenn der mit weiß, was passiert. Weil natürlich auch Phytotherapeutika Wirkstoffe beinhalten. Und wenn ich alles gleichzeitig ins Pferd mache, kann ich damit auch Probleme verursachen. Deswegen wäre es schön, wenn man zumindest die Therapeuten, die am Pferd sind, wissen, was alles daran gemacht wird. Aber dann halte ich das absolut für sinnvoll, Phytotherapeutika mit einzusetzen, das auch einfach in Kombination, in Zusammenarbeit zu nutzen. Aber jetzt, mein Pferd hat ein Problem, ich kaufe einen Saft und dann ist es weg. Ne, weil gerade beim Hustensaft ist es ja gerade so krass gewesen, dass sie gesagt haben, alles, was du gegen schleimigen Rotz und Husten brauchst, ist ein, glaube ich, was haben sie geschrieben, ein notwendig großer Vorrat an Hustensaft. Und das ist natürlich Humbug. Also das funktioniert natürlich nicht. Wäre für uns Menschen ja schön, nicht? Wenn du Asthma hast als Mensch und dann trinkst du einfach jeden Tag 5 Milliliter XY und dann hast du das nicht mehr. So läuft es ja im Körper nicht. Und das Problem ist ja, dass die Krankheit dann im Körper weiterläuft. Und bei der Lunge kommt es zum Remodeling und bei dem Magen haben wir halt eine Schmerzhaftigkeit und vielleicht wird der Krater immer tiefer. Also es wird dann ja auch schlimmer über die Zeit. Also man kann natürlich auch in Sachen reinfahren, die man dann hinterher bitter bereut, weil der Körper dann natürlich einen Schaden genommen hat.
Ich finde auch immer ganz wichtig, in dem Zusammenhang zu bedenken, dass vielleicht das eine für dieses Pferd gut funktioniert, dass es aber noch nicht zwingend sein muss, dass es für das andere Pferd, also Stallnachbar, auch funktioniert, ne? Also es werden ja gerne auch so untereinander Empfehlungen abgegeben und dann wird halt blind gekauft und das machen wir lieber nicht, sondern denken nach, führen vielleicht auch ein Tagebuch über die Symptomatiken und gehen halt die Geschichten durch, die wir jetzt schon besprochen haben, um der Sache da wirklich auf den Grund zu kommen. Wir haben ganz zu Anfang auch über die Fohlen gesprochen, die natürlich auch massiven Stress leiden, wenn sie abgesetzt werden. Und auch viele Fohlen, ja, wenn sie dann untersucht werden, auch Magengeschwüre schon zeigen. Wie ist das? Einmal Magengeschwür, immer Magengeschwür oder einmal Magen, immer Magen?
Eigentlich nicht. Oder sagen wir es so, es kommt wieder darauf an, über welche wir sprechen. Aber wenn jetzt durch das Absetzen Probleme entstanden sind, und das wird sehr wahrscheinlich sein, weil es einfach eine Stresssituation ist, Punkt, da brauchen wir nicht drüber sprechen, ist aber bei uns Menschen ja auch nicht anders. Wenn das Kind in den Kindergarten geht, heißt das auch Stress für Kind und Mutter. Da ist auch wieder die Frage, wie wird es gemacht, wie wird es begleitet. Aber beim Magen ist es jetzt nicht so, dass wie bei der Lunge, wenn ich jetzt schon hochgradige Remodeling-Vorgänge in der Lunge hatte, die sind irreversibel, die gehen nicht mehr rückwärts. So ist es beim Magen nicht. Wenn ich die austherapiere und die Ursachen abstelle, dann ist auch fein, gleichzeitig nochmal den Blick auf den Charakter zu werfen, zu sagen, wenn ich natürlich einen Charakter zu Hause im Stall stehen habe, der bei XY schon anfängt zu schlottern, dann wird natürlich das Risiko schon höher bleiben als bei einem, der einfach vom Charakter tiefenentspannter ist oder anders darauf reagiert. Aber auch da, wie kann ich dann wieder das Pferd unterstützen? Was braucht es, damit es selbstbewusster wird und sich wohler fühlt und sich sicher fühlt? Ne? Sicherheit ist ja eins der obersten Grundbedürfnisse, brauche ich dir nicht erzählen. Das wissen deine Hörer bestimmt auch alle. Also wie kann ich das gewährleisten? Und wenn ich dann natürlich als Mensch gut vermitteln kann, eine gute Herde habe und so, die Magengeschwüre per se ist nichts, was dann immer wieder kommt, weil das Gewebe halt chronisch sozusagen verändert ist, sondern das liegt dann wieder am Management und an der Psyche des Pferdes und da kommt es dann drauf an. Aber nur weil ein Pferd jetzt als Fohlen einmal Magen hatte, heißt es nicht, dass quasi jedes Pferd dann wieder Magen bekommt im Laufe des Lebens. Dann hätten wir sehr, wir haben auch viele Magenpferde, aber dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr Magenpferde.
Ja, gut. Also ich würde sagen, das war sehr umfassend erklärt. Für alle, die den Verdacht haben, geht mal auf Spurensuche. Und für alle, die sich noch mehr Unterstützung wünschen, berätst du da? Hast du ein Produkt? Hast du irgendwas für die, die nicht in der Lüneburger Heide sind, was du den Hörer anbieten kannst, wie du denen helfen kannst?
Also wir haben ja inzwischen die Kernkompetenz Pferd Welt, die digitale Stallgemeinschaft, die du dir immer gewünscht hast, so haben wir sie genannt. Und für mich ist gerade, was die Pferdemenschen auch mit Magenpferden angeht, auch die eigene mentale und körperliche Gesundheit. Also ich sehe inzwischen so viele Pferdemenschen, die an der Versorgung an chronisch Erkrankten oder ne, Pferden einfach selber zerbrechen, ist vielleicht ein bisschen viel, aber selbst das sehe ich. Von daher haben wir die Gemeinschaft ins Leben gerufen, wo es natürlich auch um Fachwissen fürs Pferd geht. Gar keine Frage, da gibt es natürlich auch rund um Magen gibt es ein Webinar und es gibt ja auch den Podcast, den man sich noch anhören kann. Und klar, Fachwissen. Gleichzeitig gibt es dann aber auch immer Impulse für die eigene Gesundheit, für Psyche und Körper. Wir machen Yoga zusammen und wir machen eine Meditation. Also du nimmst mit, was so für dich auf dem Weg liegt, was für dich passend ist. Ich sage mal einmal kurz aus der Komfortzone raus, was tun, was du sonst noch nie gemacht hast, weil wenn wir Veränderung wollen, das gilt auch für die ganze Pferdewelt im Moment, dann müssen wir irgendwas anders machen. Und das wird sich doof anfühlen, das wird sich anders anfühlen, das wird sich falsch anfühlen am Anfang. Und das machen wir eben gemeinsam da, dass wir lernen fürs Pferd und gleichzeitig auch auf uns gucken. Und das ist so das Format, was mir im Moment am meisten Freude bringt und auch meinen Kernkompetenzlern. Aber es gibt natürlich auch Webinare, wo man reingucken kann, Online-Kurse und Co. Aber das Kernstück, das Herzstück ist im Moment wirklich die digitale Stallgemeinschaft, wo wir ganzheitlich nicht nur das Pferd ganzheitlich anschauen, sondern da gehört ja immer ein Pferdemensch dazu. Und ich habe auch den Eindruck, wenn du als Pferdemensch in so einer Negativspirale mal drin bist und die Magenpferde sind meistens in so einer Negativspirale drin, weil dann kann ich die Haltung nicht ändern oder dann ist der Trainer halt der, der vor Ort ist oder der Sattel, ich finde keinen passenden. Man rutscht immer tiefer rein und da sich rauszuarbeiten, ist alleine sehr, sehr schwierig. Und dafür ist es, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache und auch das, was wir immer zurückgespiegelt bekommen, dass diese beiden Komponenten eigentlich, ja, der Game Changer sind dann auch für einen selbst, weil wenn man selber dann positiv nach oben kommt, wundersamerweise kommt das Pferd meistens mit.
Ja, das verbindet uns. Also wir haben ja sowieso einen sehr ähnlichen Namen, lustigerweise, der Kompetenzzirkel und die Kernkompetenz. Das Wort Kompetenz ist auch ein ganz wunderbares Wort, was so suggeriert, dass du eigenständig Entscheidungen treffen kannst. Und wenn du mal raus aus dieser Nummer kommst, dass du abhängig davon bist, was der Stallnachbar dir sagt oder was der Stallbesitzer dir aufträgt oder was der Trainer dir sagt und du immer hin und her switcht zwischen all diesen externen Meinungen und dann kommt noch dein Bauchgefühl dazu, wenn du vielleicht jetzt nicht so tief im Wissen drin steckst, das stresst ja auch, ne? Und das kann man nur beheben, indem man sich stetig jeden Tag ein bisschen mehr weiterbildet um dann kompetent und eigenständig zu sein, ne? Also, und da glaube ich, wie gesagt, ziehen wir beide am gleichen Strang. Ich freue mich sehr. Ich werde das nochmal mir angucken mit der digitalen Stallgemeinschaft. Ich habe gesehen, dass du für die Kollegen jetzt auch was hast. Habe ich mich gestern angemeldet.
Ja, die Pro, Professional KKP, genau.
Genau,
Viel
das.
gewünscht, jetzt endlich umgesetzt.
Ja, du bist sehr rührig und fleißig und ja. Schön, dass es dich gibt in dieser Welt und ich bedanke mich sehr für das Gespräch, für deine Zeit und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
Ich denke wohl. Vielen Dank dir.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn du denkst, ach, könnte mein Pferd doch nur reden, dann könnte ich besser verstehen, warum es sich manchmal so komisch verhält. Good News, dein Pferd redet mit dir. Und wir helfen dir, nicht nur zu verstehen, was es sagt, sondern sogar vorherzusehen, was gleich passieren wird. Wie das geht? Das besprechen wir in dem dreiteiligen Kurs Equine Insight. Du checkst, warum das Gehirn vom Pferd ganz anders arbeitet als unseres, wie die Sinnesorgane die wichtigen Informationen an das Gehirn liefern und wie diese dort zu Reaktionen verarbeitet werden und verstehst, warum die Bedürfnisse und Instinkte immer vorherrschende Motivation für das Verhalten deines Pferdes sind. Die Warteliste zum Kurs ist jetzt geöffnet. Setz dich da unverbindlich drauf und sicher dir jetzt schon einen Rabatt von 10% auf den Kurspreis. Und melde dich auch unbedingt für unser Newsletter an. Dann erfährst du direkt, wann der Kurs startet.